Werden wir er? Das ist unser Jahresthema. Wir wollen uns in diesem Jahr damit beschäftigen, wie wir so werden, wie Jesus ist und wie das ganz konkret im Alltag aussehen kann. In der Gemeindefreizeit in diesem Jahr Ende Mai, man kann sich noch anmelden, wollen wir uns vor allem um diese drei Aspekte drehen. Beten wie er, lieben wie er, reden wie er. Warum machen wir das, werden wie er? Ich denke, weil es uns gut tut, wenn wir mehr und mehr so werden wie Jesus. Das wird uns zum Positiven hin verändern. Das wird sich auf unser Wesen, auf unseren Alltag auswirken, wie wir den Alltag leben. Und vor allem auch wird sich's auf unsere Beziehungen auswirken, denn die Leute waren immer gerne bei Jesus. Das heißt, wenn wir mehr werden wie Jesus, werden wir angenehme Zeitgenossen werden. Es ist also gut, wenn wir so werden wie Jesus. Aber das ist jetzt nicht nur eine Option, so nach dem Motto, wer Lust dazu hat und sonst nichts zu tun hat, der kann ja mal probieren, wie das ist, so wie Jesus zu sein. Nee, das ist kein nice to have, sondern das ist unsere Bestimmung. Davon schreibt Paulus im Brief an die Römer in Kapitel 8. Da heißt es, im Voraus hat er uns dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden. Wir sind dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden. Das ist unsere Bestimmung. Und darum soll es in diesem Jahresthema gehen. Wir wollen uns umgestalten lassen in das Bild von Jesus und ihm so und so ähnlicher werden. Wie sieht das konkret aus? Ich möchte verschiedene Aspekte im Laufe des Jahres betrachten. Und heute soll es um einen Aspekt gehen, der jetzt nicht so ganz attraktiv ausschaut. Aufgerieben und erneuert. Aufgerieben und erneuert. Darum geht's auch. Wenn wir werden wie Jesus, dann werden wir aufgerieben, wie Jesus aufgerieben wurde. Wir werden aber auch erneuert. Klingt jetzt nicht sehr attraktiv, aber das gehört halt auch dazu. Denn das war das Leben von Jesus. In der ersten Predigt zu diesem Thema haben wir uns den Christushymnus aus dem Philipperbrief angeschaut. Und darin wird in diesem Christushymnus der Weg von Jesus aufgezeichnet, wie er aufgerieben wurde bis zum Tod am Kreuz und wie er dann wieder erneuert wurde. Ich lese diesen Hymnus aus Philipper 2 über Christus. Es ist ein christliches, urchristliches Bekenntnis. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über alle Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters. Das ist der Weg von Jesus. Aufgerieben, zerstört, aber auch erneuert und wieder erhöht und hergestellt. In dieser ersten Predigt ging es auch darum, wie wir so werden können wie Jesus. Und da haben wir uns einen Text aus dem 2. Korintherbrief angeschaut, wo Paulus das beschreibt, wie wir verwandelt werden. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Paulus beschreibt hier einen faszinierenden Vorgang. Wir sehen in die Herrlichkeit des Herrn wie mit einem Spiegel und werden in dieses Ebenbild sozusagen verwandelt. Was genau passiert hier in diesem Bild, was Paulus hier beschreibt? Was ist der Spiegel? Die Übersetzung in der Basisbibel ist nicht ganz eindeutig, da kann man das nicht so ganz rauslesen. Wörtlich steht da eigentlich, wir spiegeln wieder. Also, was ist der Spiegel in diesem Bild? Wir sind der Spiegel. Wir schauen nicht in den Spiegel, sondern wir sind der Spiegel in diesem Bild. Jesus schaut uns an. Wenn wir die Perspektive ändern, wird es deutlicher. Jesus schaut uns an wie in einen Spiegel. Also wir sind der Spiegel und Jesus schaut uns an. Und was erscheint dann im Spiegel? Jesus. Also wir sind der Spiegel und als Spiegel schauen wir Jesus an und spiegeln dadurch Jesus wieder. So ist das von Paulus gedacht. Und dabei passiert etwas, was von Anfang an für uns Menschen gedacht war, wozu wir als Menschen ursprünglich bestimmt sind. Ganz am Anfang in der Schöpfung heißt es, sagt Gott, lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild. Uns gleich sollen sie sein. Und dann heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild als Ebenbild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Das ist unsere ursprüngliche Bestimmung als Menschen. Und durch die Sünde wurde dieses Ebenbild zerstört, weil wir nicht mehr Gott gegenüberstehen. Wir spiegeln nicht mehr Gottes Wesen wider. Aber durch den Tod von Jesus am Kreuz hat uns Gott mit sich versöhnt und, wie es im Kolosserbrief heißt, vor sich hingestellt. Wir stehen wieder vor Gott und können jetzt wieder sein Bild spiegeln. Wir haben wieder unsere ursprüngliche Bestimmung eingenommen, Ebenbild Gottes zu sein. So wie es Paulus schreibt dann im Römerbrief. Er hat uns dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden. Paulus beschreibt hier als einen Vorgang, wie wir so werden, wie wir ursprünglich bestimmt waren, nämlich wie wir wieder zum Ebenbild Gottes werden. Und das werden wir eben, indem wir die Herrlichkeit des Herrn betrachten und diese dann als Spiegel sozusagen widerspiegeln und dadurch sozusagen nach und nach verwandelt werden und so Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das heißt, seine Herrlichkeit, sein Wesen wird an uns sichtbar, wenn wir ihn anschauen. Was sehen wir, wenn wir seine Herrlichkeit ansehen? Übrigens, dieser Begriff Herrlichkeit, der zieht sich durch das durch, was ich jetzt mit euch lesen möchte aus dem 2. Korintherbrief. Da taucht das immer wieder auf, deswegen habe ich es hier auch im Text etwas kursiv gesetzt. Was sehen wir, wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen? So wie es Paulus sagt, wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Der Jünger Johannes schreibt davon. Er schreibt am Anfang seines Evangeliums, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und was hat Johannes gesehen? Jetzt könnten wir das Evangelium von Johannes durchlesen und schauen, was ist hier an Herrlichkeit zu sehen. Und das erste Wunder war die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit, sagt Johannes. Nämlich als er Wasser in Wein verwandelt hat. Dadurch offenbarte er seine Herrlichkeit, schreibt Johannes. Oder die Heilungen zeigten seine Herrlichkeit. Oder wie er mit 5 Broten und 2 Fischen tausende Menschen satt gemacht hat, zeigt seine Herrlichkeit. Wie er auf dem Wasser ging und den Sturm gestillt hatte. Oder wie er Lazarus nach 4 Tagen aus dem Grab geholt hat und auferweckt hat, zeigt seine Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit hat Johannes gesehen. Johannes hat ihn aber auch am Kreuz hängen sehen. Er war dabei, aufgerieben durch die Misshandlung der römischen Soldaten. Als er von Schmerzen gezeichnet sprach, es ist vollbracht. Das sind die 3 wichtigsten Worte der Bibel. Es ist vollbracht. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Denn mit diesem Tod hat Gott uns mit sich versöhnt. Die Strafe für unsere Schuld wurde gesühnt. Und das ist auch Herrlichkeit. Nämlich wie Gott uns wieder in seine Gegenwart holt. Durch den Tod Jesu am Kreuz. Das ist Herrlichkeit. Der grausame Sühnetod am Kreuz ist Herrlichkeit Gottes. Das sah übrigens Jesus auch so. Kurz vor seinem Tod betete er zu seinem Vater, Vater, die Stunde ist jetzt da. Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. Und da sprach Jesus von der Kreuzigung, aber auch von der Auferstehung. Das ist die andere Seite von Herrlichkeit. Aufgerieben, aber auch erneuert. Jesus wurde aufgerieben und erneuert. Und Johannes sah die Herrlichkeit des auferstandenen Jesus. Er sah, wie er in Herrlichkeit in den Himmel aufgenommen wurde. Das alles ist also Herrlichkeit. Johannes, wenn wir sagen, was sehen wir, wenn wir die Herrlichkeit anschauen, dann sehen wir das, was Johannes gesehen hat. Die Wunder, die Vollmacht von Jesus, aber auch seinen Tod und seine Auferstehung. Das sehen wir, wenn wir die Herrlichkeit anschauen. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema zurück. Werden wir Jesus, heißt also auch aufgerieben und erneuert werden. Und wie das konkret ausschauen kann, das kann man bei Paulus im 2. Korintherbrief nachlesen. Dieser Brief ist ein sehr persönlicher Brief und ich lese jetzt einfach mal hier weiter, mach weiter, was diesem Text folgt. Aus dem Kapitel 3, Vers 18, das ist der letzte Vers, und dann beginnt das Kapitel 4 und viele denken dann, jetzt kommt was Neues. Aber das ist eigentlich genau die Fortsetzung. Paulus knüpft genau daran an. Er schreibt dabei, werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Und dann schreibt er, wie das ganz konkret ausschaut. Gott hat uns diesen Dienst übertragen und uns dazu sein Erbarmen geschenkt. Deshalb lassen wir den Mut nicht sinken. Im Gegenteil, wir haben alles heimliche Tun vermieden, für das wir uns schämen müssten. Wir treiben kein falsches Spiel, wir verdrehen das Wort Gottes nicht. Frei und offen verkündigen wir diese Wahrheit. So empfehlen wir uns jedem Menschen, der in der Verantwortung gegenüber Gott auf sein Gewissen hört. Also eine Konsequenz aus dessen, wenn wir werden wie er, heißt es, dass wir Jesus dienen. Das ist eine Folge. Werden wie er heißt, ein Diener von Jesus zu werden. Gott hat Paulus und seinen Mitarbeitern einen Dienst übertragen. Das war sein konkreter Dienst, nämlich Missionsdienst unter den Heiden. Diesen Dienst haben jetzt nicht wir alle automatisch, dass wir Heidenmissionare werden. Aber Gott hat jeden und jeder von uns einen Dienst übertragen. Denn er hat uns ja auch Gaben gegeben, die Gaben des Heiligen Geistes, um ihm zu dienen. Das ist also eine Folge, wenn wir werden wie er. Nach seiner Auferstehung sagte Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Werden wir er. Ihr werdet genauso gesandt, wie ich gesandt wurde. Das ist werden wie Jesus. Gesandt wie Jesus in den Dienst für Jesus. Und dann beschreibt Paulus, wie er konkret diesen Dienst lebt und was das bedeutet für ihn. Immer wieder ermutigt. Das war anscheinend nötig. Dieser Dienst ist nicht immer nur schön, sondern der braucht immer wieder auch Ermutigung. Und das kennen wir auch alle, die wir für Jesus im Dienst sind. Deswegen sagt er, wir werden immer wieder ermutigt und deswegen lassen wir den Mut nicht sinken. Werden, wie Jesus heißt, wir lassen den Mut nicht sinken. Obwohl wir immer wieder aufgerieben werden im Dienst für Jesus, werden wir trotzdem ermutigt. Dazu gleich noch mehr. Dienen wie Jesus bedeutet auch keine Heimlichkeiten oder Heuchelei. Paulus hat nicht Wasser gepredigt und selbst Wein getrunken. Paulus hat Menschen nicht manipuliert oder falsche Spielchen getrieben, um seine Ziele zu erreichen. Das hat man ihm vorgeworfen. So wie Jesus war er immer aufrichtig und authentisch. Er hat Gottes Wort nicht verdreht und für seine Zwecke missbraucht. Das kann man ja auch gut machen. Mit der Bibel kann man so gut wie alles beweisen, belegen, wenn man es richtig anstellt. So war Paulus nicht. Er war aufrichtig, geradlinig, die Wahrheit. Er hat die Wahrheit verkündigt, so wie Jesus die Wahrheit ist. Allerdings stieß diese Wahrheit auch auf Unverständnis. Paulus schreibt weiter, dennoch kann die gute Nachricht, die wir verkündigen, jemanden wie von einem Schleier verhüllt vorkommen. Sie ist aber nur für die Menschen verhüllt, die verloren gehen. Der Gott dieser Welt hat die Sinne der Ungläubigen mit Blindheit geschlagen. So können sie das Licht nicht sehen, das die gute Nachricht bringt. Dieses Licht ist die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist. Da haben wir das wieder, das Stichwort Herrlichkeit. Fangen wir unten im Text an. In der guten Nachricht von Jesus, im Evangelium von Jesus, leuchtet die Herrlichkeit von Jesus heraus. Wenn Paulus also diese gute Nachricht, das Evangelium von Jesus verkündigt hat, dann hat die Herrlichkeit Jesu geleuchtet. Nicht, weil Paulus so ein brillanter Redner war, sondern weil in diesen Worten Gottes Geist mit seiner Herrlichkeit gewirkt hat. In der Predigt von Paulus, des Evangeliums, leuchtet die Herrlichkeit Christus durch. Dadurch haben Menschen die Herrlichkeit erkannt. Aber auch das Umgekehrte ist eingetreten. Und das kennen wir leider auch, dass Menschen es nicht verstehen. Dass Menschen das Evangelium nicht verstehen, sondern ablehnen. Paulus nennt den Grund, der Gott dieser Welt hat die Sinne der Ungläubigen mit Blindheit geschlagen. So können sie das Licht nicht sehen, das die gute Nachricht bringt. Der Gott dieser Welt, das ist der Satan. Und diese Formulierung zeigt schon seine Grenzen. Der Gott dieser Welt, eben nur diese Welt, nicht des Universums. Das sind nicht gleichwertige Götter nebeneinander, sondern Satan ist der Fürst dieser Welt, heißt es woanders, oder auch der Geist dieser Zeit, der Zeitgeist. Und es ist der Geist dieser Zeit, der Satan, der die Menschen verblendet, sodass sie das Evangelium nicht verstehen können. Und das ist leider eine dramatische Realität, unter der wir alle leiden, weil wir es immer wieder erleben, dass Menschen, die wir lieben, denen wir nahestehen, dass sie das nicht verstehen können. Sie können es nicht glauben. Sie lehnen es ab. Sie sind sogar dagegen. Und Paulus nennt den Grund. Satan hat ihnen die Augen verblendet. Sie können das Licht von Jesus nicht sehen. Von daher können wir nicht überreden, sondern wir können nur beten, dass Gott sich ihnen offenbart, dass sie es erkennen. So wie es Paulus selber auch erlebt hat. Und davon schreibt er dann im nächsten Gedanken. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, den Herrn. Uns hat Jesus nur dazu bestimmt, euch zu dienen. Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes solle sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Wieder Herrlichkeit taucht wieder auf. Paulus schreibt hier, wie das war, als er und seine Mitarbeiter diese Herrlichkeit erkannten, als Jesus sich ihnen offenbarte. Das war wie ein Schöpfungsakt. Das war wie bei der Erschaffung der Welt, als Gott gesagt hat, es werde Licht. So hat er bei Paulus gesagt, es werde Licht in dir, Paulus und Timotheus und Silas und all die mit ihm unterwegs waren, auch bei uns. Es ist ein Schöpfungsakt, wenn uns plötzlich ein Licht aufgeht und wir plötzlich Christus erkennen. Gott hat es im Herzen von Paulus hell werden lassen. Und das, denke ich, das können wir alle bestätigen, die das auch erlebt haben, als Gott mit seinem Licht in unser Leben hineingeleuchtet hat, in unser blindes, totes Herz, dunkles Herz. Plötzlich können wir die Herrlichkeit erkennen. Wir erkennen plötzlich Herrlichkeit am Kreuz und nicht einen grausamen Tod, sondern wir sehen auf einmal, dass das für uns passiert ist. Wir erkennen Gottes Herrlichkeit am Kreuz und in der Auferstehung. Und dadurch will Paulus deutlich machen, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern wir geben das weiter, was wir empfangen haben. Durch unseren Dienst leuchtet Christus. Und das gilt auch genauso für dich und für uns. Ob man predigt oder einsame Menschen besucht, ob man für jemanden betet oder praktisch in der Not hilft, ob man in der Gemeinde mitarbeitet, mit ganz praktischen Diensten zuhört oder einfach von Jesus erzählt, durch diesen Dienst leuchtet Jesus mit seiner Herrlichkeit. Du spiegelst also in deinem Dienst die Herrlichkeit von Jesus wider. Jetzt fragst du dich vielleicht, das sieht man aber wenig bei mir. Damit bist du in guter Gesellschaft. Denn auch Paulus ging so, als er sagte, wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Schätze hat man damals in Tonkrügen, in so hohen Tonkrügen, aufbewahrt. Und mit den Jahren bekamen diese Tonkrüge natürlich Sprünge und Risse und der Ton ist abgeplatzt. Aber da waren wertvolle Schätze drin in diesen nicht so schönen Tonkrügen. Und genauso ist es mit der Herrlichkeit. Sie ist in irdischen Gefäßen drin, in Tonkrügen, in zerbrechlichen Menschen. Und das hat Gott extra so eingerichtet. Denn gerade dadurch will er durch diese Schwachheit will er wirken. Wenn wir schwach sind, und manchmal ist es ja so, dass wir erst schwach werden müssen, bevor er wirken kann. Solange wir stark sind, stehen wir ihm ja und seiner Kraft im Weg. Aber wenn wir schwach geworden sind, dann kann seine Stärke an uns zur vollen Entfaltung kommen. Das fühlt sich aber nicht gut an, schwach zu sein. Wir sind lieber stark. Für Paulus hat sich das so angefühlt. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. Denn unser Leib soll auch das Leben zeigen, zu dem Jesus auferstanden ist. Durch unsere Verbundenheit mit Jesus sind wir mitten im Leben ständig dem Tod ausgeliefert. Denn an unserem sterblichen Leib soll auch das Leben von Jesus sichtbar werden. Das ist konkret die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln. Werden wie er bedeutet, etwas von seinem Sterben erleben, erleiden. Aber auch die Auferstehungskraft deutlich machen. An uns wird also beides sichtbar. Das Sterben von Jesus, aber auch die Auferstehungskraft. Paulus spricht hier von seinem Dienst für Jesus. Von daher kann man nicht einfach sagen, das gilt für alle Leiden und Gebrechen und Krankheiten, sondern das gilt speziell dafür, wenn wir für Jesus im Dienst stehen. Es geht um das Leiden um Jesu Willen, um das Leiden im Dienst für Jesus. Und das ist oft eben auch mit negativen Erfahrungen verbunden. Werden wir Jesus bedeutet also im Dienst für Jesus aufgerieben werden, aber auch erneuert werden. so wie es Paulus sehr extrem erlebt hat. Ist nicht jedermanns Weg, den Paulus gegangen ist. Aber Paulus hat eben auch das andere erlebt. Darum werden wir nicht müde. Wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns über alle Maßen ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare blicken. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Wir werden nicht müde, auch wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Der innere wird Tag für Tag erneuert. Ich habe das in der vergangenen Woche erlebt, ganz konkret. Ich bin müde geworden, weil ich innerlich, seelisch aufgerieben wurde. Ich habe Dinge gehört, die mich aufgerieben haben. Eine Person hat mir erzählt, wie sie durch lieblose Kritik von einigen Personen angegriffen wurde und dadurch verletzt wurde. Das hat mich betroffen gemacht. Aber am meisten betroffen hat mich gemacht, dass es von Leuten unserer Gemeinde passiert ist, von Gemeindegliedern. Das war vielleicht denen gar nicht bewusst, was sie durch ihre lieblose Kritik angerichtet haben. Aber vielleicht waren es auch ganz bewusst Angriffe. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, als ich das so gehört habe und ich mich darüber Gedanken gemacht hatte in dem Gespräch, da hat mich das echt runtergezogen. Das sind so Momente, kennt ihr vielleicht auch, wo man denkt, ich schmeiße jetzt alles hin. Ich habe keine Lust mehr. Ich mache da nicht mehr mit. Und genau in dieser Zeit war ich an diesem Text beschäftigt. Das war der Anfang, als ich mich mit diesem Predigtext auseinandergesetzt hatte. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt erlebe ich das ganz konkret, innerlich aufgerieben. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, wenn das stimmt, was Paulus hier schreibt, dann will ich das jetzt erleben. Dann will ich jetzt erneuert werden. Dann brauche ich das jetzt, weil sonst kann ich hier nicht weitermachen. Dann kann ich nicht predigen. Ich will erleben, wie du jetzt meinen inneren Menschen erneuerst. Das ging nicht sofort. Ich habe gebetet und ich habe geruht im Gebet. Im Psalm heißt es Harren im Herrn. Einfach im Gebet ruhen, mal nichts sagen, sondern einfach nur vor Gott sein. Und dann kam es tatsächlich. Es hat sich tatsächlich neue Motivation eingestellt. Die negative Stimmung hat sich gelegt. Und ich habe gespürt, wie Gottes Kraft in mir anfängt zu wirken. Denn die Kraft ist ja in uns. Ich muss ja die Kraft nicht erbeten. Ich muss ja eigentlich nur aktivieren. Paulus sagt ja, dass in uns die gleiche Kraft ist, mit der Christus von den Toten auferweckt wurde. Diese Auferstehungskraft habe ich dann gespürt, indem sie mich neu motiviert hat, sozusagen erneuert hat, wie es Paulus schreibt. Das habe ich ganz konkret erlebt. Und so konnte ich wieder an meine Arbeit gehen. Und dann fiel mein Blick am Schreibtisch auf dieses Missionsmagazin von Open Doors, das aktuelle. Und ich sah dieses müde Gesicht von Pastor Zacharia. Und ich fragte mich, sieht so verwandelt in sein Ebenbild aus? Ist das verwandelt in sein Ebenbild? Und dann habe ich in diesem Heft die Geschichte von Pastor Zacharia gelesen. Er war auf dem Rückweg in sein Heimatdorf und während seiner Rückreise wurde das Dorf von islamistischen Extremisten angegriffen. Als er in sein Dorf kam, bot sich ihm ein Bild des Grauens. Tote lagen auf der Straße, Verletzte haben erzählt, was passiert ist. Und dann lief er an sein Haus und sah schon von Weitem, dass es abgebrannt war, alles ausgebrannt. Er ging ins Haus, suchte in den Zimmern nach seiner Frau und dem Sohn und er fand sie außen tot an der Kochstelle. Zacharia war im Glauben zutiefst erschüttert. Er fühlte sich von Gott verlassen, aufgerieben. Einer, der wirklich für Gott unterwegs ist, ihm dient und erlebt dann sowas, das reibt auf bis zum Letzten. Und dann kamen Leute von Open Doors und haben ihm geholfen, erstmal zur Ruhe zu kommen, sich zu stabilisieren. Und in seinem Schmerz steht hier, klammert er sich an Christus. Der Schmerz ist noch da, man sieht es ihm an. Sein innerer Mensch wird aber erneuert, nach und nach. Und dann habe ich weitergelesen in diesem Magazin, da sind einige Berichte drin, wo Menschen Ähnliches erleben, wo sie verletzt werden, gedemütigt werden, geschlagen werden, verfolgt werden. Aber immer die Erfahrung machen, sie werden erneuert. Sie zerbrechen nicht, sondern sie werden immer wieder erneuert. Und als ich dann diese Berichte gelesen habe, vor allem das von diesem Pastor, dachte ich, dagegen sind unsere Steinwürfe harmlos. Und dagegen ist das harmlos, was ich gehört habe, diese Verletzung. Ja, das ist nicht schön, das tut weh, aber da ist das harmlos. Aber es stimmt, was Paulus schreibt. Es stimmt wirklich. Wir werden zwar aufgerieben im Dienst, aber wir werden auch immer wieder erneuert. Ich habe es erlebt und andere haben das auch erlebt. Werden wir eher bedeutet, wir werden aufgerieben. Es bedeutet aber auch, unser innerer Mensch wird täglich erneuert. Und dieser innere Mensch, das ist nicht die Seele, weil die Seele wird auch aufgerieben. Die wird manchmal schlimmer aufgerieben als der Körper. Sondern es ist das Neue, was Gott in uns geschaffen hat. Wenig später schreibt Paulus von diesem Neuen in Kapitel 5, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Das ist dieser innere Mensch in uns, das ist dieser göttliche Mensch aus Gott. Und der wird immer wieder erneuert, dieses Neue, Ewige in uns. Auch wenn der alte Mensch körperlich und seelisch aufgerieben wird, so werden wir doch innerlich immer wieder erneuert. Denn mit diesem inneren Menschen sehen wir das Unsichtbare, wie es Paulus beschreibt. Das sehen wir in seinem Wort, das Unsichtbare, diese Herrlichkeit. Das sehen wir in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, im Gebet. Wenn wir mit dem Heiligen Geist verbunden sind, dann erleben wir dieses Ewige. Und dann verschieben sich die Gewichte. Paulus beschreibt ja hier von Gewichten. Ein Zentner ist schon ganz schön schwer, vor allem wenn man ihn auf dem Rücken tragen muss oder heben muss. Aber im Vergleich zum Containerschiff ist es leicht. Und Paulus sagt, die Ewigkeit ist das Containerschiff. Und meine Last dagegen ist leicht. Und Paulus beschreibt jetzt hier einen geheimnisvollen Vorgang, den wir letztendlich nicht klären können. Er schreibt das, was er erlebt hat, aber er lädt uns ein, das auch auszuleben, zu erleben. Die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns über alle Maßen ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Es heißt auch, bewirkt, erschafft, also dieses Leiden erschafft eine Herrlichkeit. Das ist jetzt nicht so zu verstehen im Sinne von Belohnung. Also je mehr du leidest, umso mehr wirst du belohnt in der Ewigkeit. Nein, sondern es ist ein geheimnisvoller Vorgang, dass dieses Leiden etwas bewirkt. Eben nicht Zerbruch, sondern Herrlichkeit. So wie bei Jesus. Er ist zerbrochen am Kreuz und er wurde verherrlicht. Eine geheimnisvolle Erfahrung, von der Paulus schreibt. Und letztlich können wir es nur ausprobieren. So wie ich es ausprobiert habe und vermutlich immer weiter ausprobieren werden müssen, wenn man aufgerieben wird, zu sagen, und jetzt will ich erleben, wie du mich erneuerst, meinen inneren Menschen. Lasst uns ausprobieren. Wir werden selber leben, im Dienst für Jesus, aufgerieben und erneuert werden.